Hallo und willkommen zu Macht und Millionen Scoops. Ich bin Solveig Gode, ich bin leitende Redakteurin bei Business Insider und sitze hier mit Kajan Özgens, dem Chefredakteur von Business Insider. Ihr hört es vielleicht ein kleines bisschen noch an meiner Stimme, ein kleines bisschen bin ich noch erkältet, aber langsam geht's mir besser, Kajan.
Ja, du bist auf einem guten Weg, glaube ich. Also wir nehmen heute auf, wir sind gut gelaunt. Und heute geht es um den Wunderwutzi und wir gehen mal wieder nach Österreich rein. Oh, da muss ich ja immer dran denken, an unsere wunderschöne Österreich-Folge.
Wo wir den Walzer gehört haben.
Da haben wir den Walzer gehört, da hatten wir die tolle Kollegin Corinna Milborn, die uns Österreich erklärt hat. Und ein Begriff, den habe ich seitdem irgendwie abgespeichert und das ist Freundelwirtschaft.
Korruption auf Deutsch, aber in Österreich hat es einen etwas netteren Begriff.
Die machen das doch toll von der Sprache. Das klingt wie Musik und es heißt Freundelwirtschaft. Ja, und heute geht's auch um Freundelwirtschaft.
Heute geht es um eigentlich den aktuell spannendsten Wirtschaftskrimi, den wir gerade haben. Es geht heute um Signer und René Benko. Vielleicht habt ihr das in den Medien in letzter Zeit mitbekommen.
Es ist eine Milliardeninsolvenz. Der Immobilien- und Warenhauskonzern Signer des Österreichers René Benko ist zahlungsunfähig. Zur Holding gehören prestigeträchtige Immobilien wie das Chrysler Building in New York oder der im Bau befindliche Elb Tower in Hamburg. Aber auch große Kaufhausketten wie Galeria in Deutschland. Bei rund 100 Banken steht Benko in der Kreide und nun will der schillernde Selfmade-Milliardär unter dem Insolvenzschutz versuchen, seinen Konzern in Eigenregie zu retten.
Es geht da um diesen Zusammenbruch dieses Imperiums von diesem Immobilienmogul René Benko aus Österreich. Ein Schulabbrecher, der ein milliardenschweres Imperium aufgebaut hat, das jetzt eben vor dem Zusammenbruch steht. Das Ganze ist heute hochkomplex und verworren und kompliziert. Deswegen wollen wir euch wie immer das versuchen, möglichst verdaulich und verständlich zu erklären und aber auch die Recherchen unseres Investigativteams von Business Insider darstellen. Unter anderem haben wir da unseren Reporter Philipp Kaleta als Gast eingeladen. Der recherchiert da nämlich schon seit Jahren. Ich habe ja auch damals als Handelsredakteurin viel zu Galeria Karstadt Kaufhof unter anderem recherchiert, die ja zu diesem Imperium gehören. Und deswegen ist das für uns Deutsche mittlerweile auch so wichtig, weil sonst könnte man sagen, okay, was interessiert uns dieser Österreicher? Aber zu seinem Imperium gehören eben auch ganz, ganz viele deutsche wichtige Immobilien und eben dieser deutsche Handelskonzern.
Ja, und fast vor einem Jahr haben wir eine Folge veröffentlicht zu dem ganzen, ja, Galeria Karstadt Kaufhof Desaster. Da spielte René Benko auch eine Rolle, aber natürlich auch die anderen, die vorher dieses Warenhaus ja immer wieder vermeintlich gerettet haben und dann ist aber alles irgendwie den Bach runtergegangen. Bis heute, da hat sich relativ wenig dran geändert und heute fokussieren wir uns auf René Benko, weil da ist natürlich noch deutlich mehr als nur das Warenhausgeschäft.
Ja, und jetzt habt ihr es in den letzten Tagen mitbekommen. Ne? Wir nehmen heute auf, das ist der 5. Dezember und am 29. November hat die Signer Holding, das ist diese Dachgesellschaft von René Benko, die über all seinem ganzen Firmenimperium steht und die hat Insolvenz angemeldet in Eigenverwaltung. Das wurde jetzt lange spekuliert, was denn jetzt damit passiert in den letzten Wochen. Es hieß immer, ja, eventuell steht die Holding kurz vorm Zusammenbruch oder kurz vor der Insolvenz. Jetzt ist es eben Gewissheit und jetzt ist die Frage, wie es damit weitergeht und das wollen wir heute so ein bisschen aufdröseln.
Ja, wie es weitergeht, aber wie es auch überhaupt dazu kommen konnte und natürlich ist René Benko eine super spannende Figur. Diese persönliche Biografie von ihm, die ist natürlich, muss man schon fast sagen, echt fast einzigartig, wie er sich da hochgekämpft hat zum Milliardär und dann ist es natürlich immer so die Rise and Fall Geschichte, ne? Und aber ich finde die Aufsteigergeschichte von ihm total faszinierend und damit steigen wir, würde ich sagen, auch gleich ein. Wie konnte René Benko aus einfachsten Verhältnissen so hochkommen und wo kommt er eigentlich her?
Ja, wie hat er es geschafft, zu einem zwischenzeitlichen Multimilliardär zu werden? Forbes hat sein Vermögen mal auf 5,7 Milliarden Euro geschätzt. Das ist ja Wahnsinn. Das war aber nicht immer so, denn er kommt aus vergleichsweise einfachen Verhältnissen. Er ist am 20. Mai 1977 in Innsbruck geboren, ist der Sohn einer Erzieherin und eines Gemeindebediensteten. Die haben da in einer 60 Quadratmeter Wohnung gewohnt und er hat als Jugendlicher sehr gerne geklettert und hat da eben auch seine Freunde kennengelernt und war nicht so interessiert in der Schule, hatte auch viele Fehlzeiten, die dann auch sehr früh dazu geführt haben, dass er nicht zur Matura, also dem österreichischen Abitur, zugelassen wurde, weil er eben so viele Fehlzeiten hat.
Er ist ein Beispiel dafür, dass man es auch als Schulabbrecher und ohne Abitur, ohne Studium reich werden kann und zu etwas bringen kann. Ist natürlich kein Vorbild für die jungen Leute, so wollen wir es natürlich nicht sagen, aber das ist schon sehr faszinierend, weil es ja nicht so, dass er nicht ehrgeizig war. Eine Lehrerin hat mal erzählt, ja, der war nicht so oft da, aber der hat immer seine Leistung gebracht und er hat sich halt schon sehr früh darauf konzentriert, mehr über Wirtschaft und Psychologie zu erfahren, hat dazu Bücher gelesen und ist dann mit 17 in einen Finanzvertrieb reingegangen. AWD, Carsten Maschmeyer. Ein bisschen umstritten, muss man ehrlicherweise sagen. Strukturvertrieb. Aber das ist natürlich etwas, da lernst du das Verkaufen. Und das hat er sehr früh erkannt, dieses Talent. Er ist halt ein Riesenverkäufertalent.
Genau, und das hat er dann auch super früh und super jung schon ausgeübt. Also wie gesagt, mit 17 da zum AWD. Dann hat er mit 17 beim Klettern nämlich einen Bauunternehmer kennengelernt. Und dem hat er dann von seiner grandiosen Idee erzählt. Er wolle Dachboden, die leer stehen in Österreich, umbauen in Luxuswohnungen und die dann eben an reiche Menschen vermieten und verkaufen. Und damit hat er diesen Bauunternehmer tatsächlich überzeugt, ohne irgendwas in der Hand zu haben. Also es muss ja sein Verkaufstalent und seine Idee gewesen sein. Und dann machen die das und setzen das zusammen um und das klappt. Und damit macht er dann sein erstes Geld.
Ja, schon spannend. Ne? Also der hatte nichts an Geld, aber dieser Bauunternehmer, die hat auch eine ganz besondere Beziehung. Einige sprachen auch von so einer Art Vater-Sohn-Beziehung. Der hat ihm halt vertraut. Und das erzählen ja alle, die René Benko getroffen haben, dass er schon etwas sehr Charismatisches hat, dass der Leute überzeugen kann, dass er auch gut vorbereitet ist bei seinen Gesprächen. Und dann haben sie angefangen mit diesen ersten Immobilienprojekten in Innsbruck. Er kommt ja aus Innsbruck. Ich war übrigens im Sommer in Innsbruck. Das erste Mal, weil sonst bin ich immer nur durchgefahren, weil das ist ja so die Strecke zum Brenner raus nach Italien. Und ich habe mir jetzt mal gedacht, ich fahre einmal nach Innsbruck, weil immer nur da durchfahren ist ja auch blöd an der Autobahn. Und ich war echt beeindruckt. Das ist eine wunderschöne Stadt, tolle Altstadt und wunderbar umrahmt von den Alpen. Und ja, ich will jetzt nicht abschweifen, aber Innsbruck ist natürlich schön, aber natürlich ein bisschen provinziell im Vergleich zu Wien zum Beispiel. Später ist er dann ja nach Wien gegangen.
Ja, aber, weil er wollte es ja schaffen und dann war klar, er muss nach Wien.
Natürlich, da musste es schaffen. Aber sein erstes richtig großes Projekt, das war noch in Innsbruck. Und zwar war das das Kaufhaus Tirol. Das hat er mitten in der Altstadt aufgebaut und zwar sehr architektonisch, zukunftsorientiert, modern ist es geworden, sehr umstritten übrigens auch. Und da hat er das erste Mal gemerkt, wenn er als Bauunternehmer unterwegs ist, musst du gute Drähte zu den verantwortlichen Politikern haben. Und weil da war es so, dass dann halt die unterschiedlichen Politiker dort gesagt haben, ja, die einen fanden es gut, die anderen fanden es nicht gut. Und er hat es dann aber durchgesetzt, weil er die richtigen Leute kannte und dort halt auch schon so, ja, so ein bisschen Einfluss genommen hat und die von seiner Idee überzeugt hat.
Klar, man braucht ja dann auch Baugenehmigungen etc. Und das hat er dann früh verstanden, dass er das eben durch das richtige Netzwerk dann auch bekommt. Und das wird ja dann auch zu seiner Schlüsselkompetenz im Prinzip, sich das richtige Netzwerk aufzubauen. Das schafft er dann eben, als er auch nach Wien geht, weil, okay, das Wien ist im Prinzip das Epizentrum der Wirtschaft in Österreich. Und seinen Durchbruch schafft er in Wien dann im Prinzip im Jahr 2007, ne, mit dem Bau des Goldenen Viertels. Warst du da mal?
Nee, da war ich nicht. Also das Kaufhaus Tirol in Innsbruck, das habe ich mir angeguckt. Und da kommen wir natürlich jetzt voll rein in dieses ganze Thema Freundelwirtschaft. Ne? Weil er hat dann auch 2008 übrigens, sehr interessant, hat bei ihm ein sehr prominenter Politiker plötzlich angefangen zu arbeiten. Weil du hast ja eben das Netzwerk angesprochen. Du musstest halt diese Baugenehmigung haben für diese komplizierten Geschichten, dass es auch relativ schnell vorangeht mit Denkmalschutz und so weiter. Und dann hat bei ihm der österreichische Kanzler Alfred Gusenbauer angefangen. Der ist übrigens bis heute im Signerreich unterwegs für ihn. Und das war total spannend, weil nur wenige Wochen, nachdem Gusenbauer nicht mehr Kanzler war, ist er direkt in die Wirtschaft gewechselt. So wie bei uns Gerhard Schröder damals mit Gazprom. War auch ein bisschen umstritten in Österreich, aber da hat er natürlich diese Netzwerke geschaffen. Die zweite auch in Deutschland sehr bekannte Persönlichkeit, zu dem er bis heute ein enges Verhältnis hat, ist Sebastian Kurz. In sehr jungen Jahren sehr bekannt geworden, an die Macht gekommen, langjähriger Kanzler, jetzt aus der Politik ausgestiegen. Also er hat dieses Netzwerk dort geknüpft und das war natürlich für seinen Aufstieg sehr wichtig.
Aber auch nicht nur in die Politik, sondern auch in die Wirtschaft. Er brauchte ja vor allen Dingen für seine großen Pläne, die er da immer hatte, vor allen Dingen auch Geld und Investoren. Und da hat er einige getroffen, die ihm da die Türen aufgemacht haben, insbesondere auch nach Deutschland und vor allen Dingen auch wieder zu anderen seriösen Investoren. Unter anderem hat er da relativ früh Roland Berger, die Beraterlegende, kennengelernt oder auch den Milliardär Kühne oder auch zum Beispiel den Fressnapf-CEO.
Ja, das war ganz interessant, weil erst hatte er so ein paar dubiose Geldgeber. Und das ist ja immer so eine Geschichte. Du musst natürlich, wenn du so große Projekte aufziehst, also Immobilien und Kaufhäuser, dann ist es ja auch immer eine Frage, weil er hat es sich ja alles von Banken finanzieren lassen. Ne? Also um ganz kurz auf dieses Modell zu kommen, er hat mit billigem Geld kreditfinanziert, hat er diese Immobilien hochgezogen und natürlich auch mit Investoren. Und da ist es natürlich wichtig, Vertrauen zu schaffen. Das ist ja das, was ihm jetzt zuletzt gefehlt hat. Und da hatte er diese, ja, sagen wir mal, ein bisschen dubiosen Geldgeber. Da war eine Schweizer Bank dabei, die in Geldwäscheermittlungen verwickelt war. Ein dubioser Diamantenhändler war auch dabei. Und dann hatte er auch, und das war natürlich auch so eine Geschichte, er ist dann auch immer mal wieder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Also es gab, es ist schon mehr als 10 Jahre her, gab es ein Urteil gegen ihn. Also René Benko ist vorbestraft und das hängt wiederum mit Silvio Berlusconi zusammen.
Über den wir auch gerade eine Folge gemacht haben. Wie hängt es denn zusammen?
Eine seiner Firmentöchter in Italien, eine Signa-Tochter, die hatte Ärger mit der Steuer. Und dann hat er, so war dann der Vorwurf und deswegen ist er auch verurteilt worden, er hat einen kroatischen Politiker beauftragt, der ein gutes Verhältnis zu Silvio Berlusconi hatte, dort Einfluss zu nehmen auf das Steuerverfahren. Deswegen wurde er zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Und es gab dann auch mal so Ermittlungen, weil er hat so ein teures Chalet in Lech, das ist ja so ein ganz toller Wintersportort, gekauft und Luxus saniert. Und dann kamen Gerüchte auf, oh, er hätte die Gemeinde dort irgendwie den Geld zugegeben, damit die Genehmigung erteilen. Und da tauchte er auch in den Protokollen auf. Und die Staatsanwaltschaft hat auch angefangen, wegen Korruption zu ermitteln. Und plötzlich, die nächste Instanz, die Oberstaatsanwaltschaft, hat dann dieses Verfahren wieder eingestellt. Also es war immer so ein bisschen mit Gratwanderung, aber ihm ging es natürlich dann darum, das Image positiver zu machen. Deswegen hat er sich von diesen dubiosen Geldgebern getrennt und hat dann halt diesen Fressnapf-Gründer, den Kühne, Roland Berger und das waren natürlich tolle klingende Namen, wo er natürlich als Immobilienmann und Geschäftsmann ganz anders auftreten konnte.
Apropos Auftreten, das hat ja für seine Suche nach Geld auch immer eine große Rolle gespielt. Er hat dann nämlich diese CEOs und diese Investoren und seine Politikerfreunde hat er natürlich auch immer zu Events eingeladen. Er hat ja unter anderem auch in Wien das Park Hyatt Hotel gekauft und nochmal sehr schick gemacht. Und da feiert er dann auch immer seine Luxuspartys. Und da, ja, wenn dann natürlich seine bekannten Freunde auftreten, ist das natürlich auch wieder ein Aushängeschild für andere Investoren und holt die vielleicht dann auch noch ran.
Wir wissen das ja von unseren Macht- und Millionen-Folgen, ne? Dass es immer sehr wichtig ist, wenn du Investoren anlocken willst, dass du denen auch ein bisschen, ja, eine große Show machen willst. Erst dann zum Beispiel auch mal zu dieser Immobilienmesse nach Cannes ist er dann mit seiner 60 Meter Luxusjacht Roma gefahren und hat die Leute dann dort auf die Yacht eingeladen. Also ein bisschen Lifestyle war natürlich immer dabei, auch dieses tolle Chalet in Lech und er ist auch schon sehr früh Ferrari gefahren.
Aber ein Leihferrari. Leihferrari.
Ich glaube, später hat er dann auch mal einen echten gehabt. Aber das ist so dieser Lifestyle auch mit Privatjets und dann auf die Jagden eingeladen. Ne? Das ist ja in Österreich auch eine ganz wichtige Geschichte. Und seine Frau ist übrigens ein Ex-Model. Also das spielt natürlich alles so ein bisschen damit rein. Aber das ist natürlich so die Show für die Investoren. Er selber gilt wirklich als sehr ehrgeizig, auch sehr diszipliniert, arbeitet viel. Also er ist jetzt nicht einer, der jetzt sich von Party zu Party hangelt.
Nee, er gilt als jemand, der wahnsinnig fleißig ist und detailversessen und der auch damals schon in den jungen Jahren direkt quasi in Unterhose aus dem Bett um 5 Uhr morgens aufgestanden ist und dann direkt in Unterhose an den Schreibtisch und direkt gearbeitet hat und sich in die Akten reingelesen hat, um wirklich alle Details von diesen Immobiliendeals zu kennen. Und das konnte er wirklich. Das sagen dann auch spätere Geschäftspartner, dass wenn man ihnen irgendeine Frage zu einem dieser Immobiliendeals gestellt hat, dass er das alles wie aus dem FF wusste. Und das hat natürlich die Leute dann auch beeindruckt und damit dann auch Geld an Land gezogen.
So, jetzt müssen wir einmal erklären, was ist denn eigentlich diese Signa Holding? Also es ist ein wirklich total verschachteltes Firmenkonstrukt mit über 1000 Tochterfirmen. So, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum machst du so ein Firmenkonstrukt? Da ist natürlich einerseits die Geschichte Steuern sparen und auf der anderen Seite die Geschichte vielleicht den einen oder anderen Investoren auch zu verwirren, weil es gibt keine richtige gemeinsame Bilanz von der Signa, also keine sogenannte konsolidierte Bilanz. Und deswegen ist es natürlich jetzt auch in der Insolvenz so schwierig. Man kann aber grob sagen, dass es zwei große Stränge gibt bei der Struktur von Signa.
Genau, es gibt einmal das Immobiliengeschäft, das für ihn wahnsinnig wichtig ist. Das ist die sogenannte Signa Real Estate. Und da kann man nochmal sagen, da gehört zu unter anderem zum Beispiel die Signa Prime Selection dazu. Das sind die ganzen Luxusimmobilienbauten, ne? Also da hat er dann später, als er wirklich wahnsinnig viel Geld auch schon hatte, hat er unter anderem das Chrysler Building in den USA gekauft und entwickelt so Luxushotels und sowas.
Er ist sowieso in Österreich natürlich sehr stark, aber dann auch mittlerweile auch in Deutschland. Also in Düsseldorf, München, Hamburg hat er wirklich Top-Immobilien. Das passt auch immer zu seiner Strategie, ne? Was ist bei Immobilien wichtig, Solveig? Lage, Lage, so. Lage.
Entschuldigung, was kommt, was möchtest du jetzt von mir hören?
Das sage ich als verkappter Immobilienmakler. Nein, also.
Ich dachte, Kredite vielleicht?
Nein, er hat immer sehr stark darauf geachtet, dass die Lage super ist. Und seine Vision war, kaufe in super Innenstadtlagen, weil diese Lagen, die werden auch in 10, 20 Jahren noch top sein. Deswegen galt er ja auch als jemand, der quasi so ein bisschen die Innenstädte retten sollte, weil er wirklich auch immer in die Innenstädte investiert hat und dann auch sehr stark in so etwas runtergekommene Immobilien. Ne, so ein bisschen wie mit dem Dachstuhl damals. Ne? Den hat er dann in Penthouse umgebaut und er hat dann so Immobilien, die waren so ein bisschen runtergekommen und die hat er dann richtig aufgemotzt und dann natürlich entweder hoch vermietet oder verkauft. Also dieses Immobiliengeschäft, das hat er natürlich von der Pike auf gelernt und das war eigentlich so das Herzstück von Signa. Aber dann gab es ja noch einen anderen Bereich.
Genau, und dann gab es noch den anderen großen Strang, das Handelsgeschäft, das er da über Jahre aufgebaut hat, die Signa Retail. Und da hat er dann über die Jahre aufgekauft, ne? Also Galeria Karstadt Kaufhof haben wir schon erwähnt. In welchem Jahr hat er die nochmal gekauft?
Er hat angefangen, erst die Kaufhäuser in Österreich zu erwerben und dann wollte er aber nach Deutschland und hat den Traum gehabt von dieser deutschen Warenhaus AG. Und das war aber ein schwieriges Ding, weil er hat erst diese Luxushäuser von Karstadt gekauft, also KDW, Oberpollinger und Alsterhaus. Das war sozusagen sein erster großer Schritt, das war 2013. Dann wollte er Kaufhof kurz danach kaufen. Das hat im ersten Moment nicht geklappt, im zweiten Moment dann doch. Und dann hatte er Kaufhof und dann hat er auch noch Karstadt übernommen. Und das war dann sozusagen dieser ganze Verbund. Und er hatte dann Karstadt und Kaufhof zusammengeführt Ende 2019. Und das war so der Moment, wo alle dachten, wow, jetzt hat er es geschafft. Jetzt ist er ganz oben. Er hat sich nicht nur in Österreich durchgesetzt, sondern hat jetzt auch ein Warenhaus-Imperium in Deutschland aufgebaut. Und dann hatte er natürlich noch das Chrysler Building gerade erst erworben. Also Ende 2019 war er ganz oben. Und dann, dann kam Corona. Und dann ging natürlich das ganze Warenhaus-Desaster los. Und dann war mit dem Traum dann halt auch schnell vorbei.
Das Spannende daran ist, dass er das KDW, also die ganzen Luxusimmobilien, Selfridges in UK und so, dass er die von GKK, also Galeria Karstadt Kaufhof, getrennt hat Also es ist, glaube ich, auch ein schlauer Move gewesen, weil das Luxusgeschäft ist ja immer auch ein bisschen weniger krisenanfällig als das Handelsgeschäft jetzt in den Innenstädten, wo wir wissen, dass das seit Jahren stagniert. Er hat dazu übrigens natürlich auch noch Online-Shops gekauft, die Signa Sports United war das, und die sind mittlerweile ja auch insolvent gegangen, das haben wir ja auch schon gesehen. Und GKK, du hast es gerade schon angesprochen, ist dann in die Insolvenz gerutscht das erste Mal und dann nach der Pandemie während des Ukraine-Krieges nochmal ein zweites Mal.
Also ein riesen Krisenkonzern, den er übernommen hat. Aber was natürlich clever war, ist, dass er viele von diesen Immobilien gekauft hat. Und dann hatte er natürlich wieder diese, ja, Trophy Assets, so haben die das intern genannt, in den Innenstädten.
Genau, also er hat sich da diese Filetstücke der Immobilien, hat er sich dann quasi rausgepickt und hat die Immobilien, die vorher Galeria Karstadt Kaufhof gehört haben, die hat er dann übertragen an die Signa, also an sein Immobiliengeschäft, und hat dann die Immobilien von Signa wieder zurück an Karstadt vermietet. Und das war das, was er dadurch eigentlich erreichen wollte.
Das ist natürlich auch ein Grund wahrscheinlich, warum er diese ganze verschachtelte Firmenstruktur hatte. Weil da sind natürlich Werte hin und her geschoben worden. Und der große Vorteil war halt auch, dass er natürlich dann diese Immobilien auch aufwerten konnte. Also Ende 2019. Ganz oben, dann ging Corona los. Warenhäuser geraten in die Krise. Aber was viel schlimmer ist und was eigentlich der Hintergrund für den Zusammenbruch jetzt der Signa-Gruppe ist, sind dann natürlich die veränderten Zinsen.
Ich glaube, warum diese ganze Geschichte jetzt auch so polarisiert, ist ja auch, weil er sich selber aber so als Retter von Galeria Karstadt Kaufhof verkauft hat. Und zum Beispiel hat er hier 2021, also mitten noch in der Pandemie, NTV ein Interview gegeben, wo er sich noch wahnsinnig optimistisch gegeben hat.
Herr Benko, Sie wollten mit Karstadt und mit Kaufhof ein erfolgreiches Handelsimperium schaffen. Gelingt Ihnen das noch?
Mit Sicherheit. Also an unserer Vision der lebendigen Innenstädte hat sich nichts geändert. Und wir wollen jetzt auch aktiv bei der Transformation und Digitalisierung der deutschen Innenstädte mitwirken. Und Galeria Karstadt Kaufhof soll auch das Herz der Innenstädte werden. Und insofern haben wir strategisch nichts geändert.
Genau, der Immobilienmarkt, der ja lange für ihn wahnsinnig profitabel war, hat sich jetzt gedreht. Und sein Imperium droht jetzt langsam zu crashen, weil die Zinsen eben für Immobilien so stark gestiegen sind. Und er hat ja davor einfach immer sehr günstiges Geld für seine ganzen Immobilienprojekte bekommen. Ja, wir haben schon gesagt, das meiste wurde finanziert durch Kredite von Banken. Und jetzt sind aber die Immobilienpreise gesunken und die Zinsen gestiegen. Und das wird jetzt für ihn zu einem Riesenproblem.
Ja, weil die Werte der Immobilien jetzt plötzlich runtergegangen sind und deswegen konnte er dann, also das ist der sogenannte Buchwert, wenn der runtergeht, dann ist natürlich das Ganze weniger wert, und das war natürlich doppelt. Dazu kommen natürlich auch durch Corona, dass der Markt für Gewerbeimmobilien natürlich auch sehr stark runtergegangen ist. Wir brauchen nicht mehr so viel Büros. Momentan sind ja alle dabei, ihre Mitarbeiter wieder ins Büro zurückzuholen mit allen möglichen, teilweise drakonischen Mitteln. Ich halte davon ja überhaupt nichts. Es ist natürlich so, dass die Konzerne nicht mehr so viel Büroflächen brauchen. Und natürlich ist in diesem Immobilienbereich sind die Gewerbeflächen natürlich besonders lukrativ, weil die kannst du viel höher vermieten als normales Wohneigentum.
Genau, und das hat dann eben dafür gesorgt, dass seine Immobilien in seinem Portfolio so langsam an Wert verlieren und er eben auch einfach nicht mehr so schnell an neues und vor allen Dingen günstiges Geld kommt. Und dann wurde in der Immobilienbranche immer mehr spekuliert, wie es denn jetzt diesem Imperium von René Benko geht und wie es der Signa geht. Und dann hörte man schon so hinter vorgehaltener Hand immer mehr Geschichten so, oh, der braucht jetzt langsam frisches Geld, das sieht schwierig aus. Und dann ist es ja immer die Schwierigkeit als Journalisten, das auch beweisen zu können. Und das haben wir dann aber bei Business Insider geschafft in unserem Investigativressort. Da sind dann Jan Wehmeier und unter anderem auch eben Philipp Kaleta, unser Gast in dieser Folge, losgegangen, haben sich umgehört, mit ganz vielen verschiedenen Menschen gesprochen. Und dann hat Jan herausgefunden, dass René Benko auf der Suche nach neuem Geld mit dem saudischen Staatsfonds, PIF heißt er, also Public Investment Fund, über ein millionenschweres Darlehen für seine Immobiliensparte der Signa Holding verhandelt und ja eben eigentlich seit Monaten um den Globus reist, um, wieder an Geld zu kommen. Das hat uns Philipp jetzt auch nochmal erzählt, wie sie da vorgegangen sind.
In meinen Gesprächen mit dem Vertrauten von René Benko habe ich rausbekommen, dass er als Zocker gilt. Er ist die vergangenen Monate, eigentlich die letzten 2 Jahre, um den halben Globus gereist, auf der Suche nach frischem Geld, weil er ständig Millionen braucht, um seine Bauprojekte zu finanzieren und weiterzuentwickeln. Das Geld ist knapp geworden, weil die EZB vor einigen Jahren den Leitzins erhöht hat. Das Bauen ist dadurch viel teurer geworden, Kredite sind viel teurer geworden. Irgendwann hat die EZB davor gewarnt, der Signa Kredite zu geben. Benko brauchte dringend frisches Geld, um seine Luxusimmobilien weiter am Laufen zu halten. Und deswegen hat er gesucht nach Investoren fieberhaft in England, in Saudi-Arabien, in den USA. Und irgendwann haben ihm diese Investoren das Vertrauen entzogen. Der erste war der ehemalige Porsche-Chef Wiedeking, der öffentlich gesagt hat, Benkos Zahlen stimmen nicht. Die EZB hat, wie gesagt, gewarnt vor Krediten an René Benko. Und so hat angefangen, dieses Kartenhaus in sich zusammenzufallen.
Woran liegt das jetzt? Warum brauchen die frisches Geld, Solveig? Weil das ist ja jetzt so die spannende Frage, ne? Weil das taucht ja immer wieder auf und das habe ich auch erst nicht so richtig verstanden.
Sein Finanzbedarf, der ist wohl seit Jahren eigentlich immer sehr hoch, weil er halt immer wieder neue Projekte startet. Und es ist natürlich teuer, so einen riesen Elbtower in Hamburg zum Beispiel zu bauen. Und jetzt ist es aber eben so, dass die Banken ihm keine Kredite mehr geben, weil sich der Markt eben so gedreht hat. Und ja, der Wert, der dagegen steht, gegen die Kredite bei ihm eben sinkt, wie wir gerade eben erklärt haben. Und die Baustellen stehen jetzt wohl nach und nach still. Kleine Tochterfirmen gehen nach und nach pleite und vor allen Dingen distanzieren sich jetzt auch nach und nach die Investoren von ihm.
Genau, und das ist nochmal ein ganz wichtiges Modell. Also die Signa Holding, die gehört nicht René Benko alleine, sondern da gibt es mehrere Anteilseigner, unter anderem österreichische Unternehmer, aber auch der schon von dir angesprochene Milliardär Kühne. Und die haben eigentlich jahrelang immer ganz gut gelebt, haben ihre Dividenden bekommen, weil ja das Modell funktioniert hat mit den niedrigen Zinsen. Jetzt hat sich das Ganze gedreht und jetzt haben die natürlich plötzlich Angst um ihr Geld und merken, dass natürlich dieses ganze Imperium zusammenzubrechen droht und ja, machen sich Sorgen und machen vor allen Dingen Druck auf René Benko und sagen, ja, was ist denn jetzt? Wie sieht es denn wirklich aus? Dann heißt es, dass er nicht transparent genug diese ganzen Geschichten ihnen erklären kann. Eigentlich seit Ende Oktober, Anfang November kommt jetzt immer mehr raus aus diesem Signa-Reich. Das war ja vorher alles total abgeschottet, weil es halt ein Privatunternehmen ist, nicht an der Börse ist. Und René Benko hat auch immer darauf geachtet, dass da nicht viel draus dringt. Und wenn irgendwelche Medien darüber berichtet haben, ist er da auch echt knallhart gegen vorgegangen. Aber jetzt ist es zu spät, jetzt dringen die Sachen raus. Wir haben erfahren, dass er verhandelt mit den Saudis. Jetzt hat unser Investigativteam rausgefunden, dass eine Schweizer Bank sich ja schon ernsthafte Sorgen macht, weil natürlich sehr viele Banken Benko diese Kredite gegeben haben. Vieles ist natürlich auch über die Immobilien abgesichert, aber durch diesen Unterschied bei den Buchwerten und der höheren Bewertung, die in den Büchern steht, die aber nicht reell ist, ja, ist da weniger Geld quasi vorhanden. Und deswegen machen die sich jetzt natürlich Sorgen um ihre Kredite. Und die Schweizer Bank, die da betroffen ist, das ist die Julius Baer Bank, die stehen jetzt da plötzlich richtig im Feuer.
Unser Investigativteam hat herausgefunden, dass René Benko bei dieser Schweizer Bank Julius Baer ein Darlehen von 600 Millionen Euro hat und dass dieses Darlehen gerade droht zu platzen. Also dass er nicht in der Lage ist, seine Kreditverpflichtung da nachzukommen. Und das wirft jetzt natürlich diese ganzen Fragen auf. Wie viel ist denn jetzt Signa und diese Immobilien eigentlich wirklich wert? Weil wenn da so viele offene Fragen sind, dieses Zahlenwerk scheinbar so intransparent ist, wirft das ja natürlich viele Unsicherheiten und Fragen auf. Und da ist Philipp Kaleta, unser Gast in dieser Folge, dann natürlich auch nochmal in die Recherche gegangen und hat dann festgestellt, dass der Wert dieser Immobilien, die Signa gehören, eigentlich gar nicht so ist, wie der oft dargestellt wird, sondern scheinbar durch überhöhte Mieten aufgeblasen wird.
Es ist ein unüblicher Vorgang, dass der Besitzer von solchen Immobilien, wo gleichzeitig auch seine eigenen Handelsunternehmen sind, so rabiate Mieten abverlangt. Mein Kollege Jan Wiemeyer hatte herausbekommen, dass das KDW eine Staffelmiete mit einer Laufzeit von über 30 Jahren abgeschlossen hat, was erstmal ungewöhnlich ist. Und dabei exorbitante Mietzahlungen da abverlangt werden. Anfangs waren es 40 Millionen Euro pro Jahr. Der Vorbesitzer hat 23 gefordert. Also es ist fast eine Verdoppelung der Miete, nachdem Benko übernommen hat. Der Grund dafür ist, dass diese extrem hohen Mieten den Immobilienwert in die Höhe schießen lassen. Und das ist das, worum es Benko immer geht, dass seine Immobilien extrem viel Geld wert sind. Das KDW hatte jüngst einen Wert, sagt die Signa Holding, muss man vorsichtshalber sagen, ein Wert von 1,5 Milliarden Euro. Das war das Juwel in Benkos Immobiliensammlung. Dieser Wert kommt unter anderem von diesen exorbitanten Mieten, womit er Investoren und Ratingagenturen überzeugen kann. Die Mieten werden aufgepumpt. Das sagen zumindest auch Vertraute von Benko und Investoren, die jetzt enttäuscht sind. Die FT hatte jetzt vorgestern eine Geschichte. Die haben rausbekommen, Benko hat ja 50% vom KDW verkauft an ein thailändisches Unternehmen. Die haben jetzt den Verkaufspreis rausbekommen. Für 50% hat er 300 Millionen Euro verlangt. Das ist ganz weit weg von 1,5 Milliarden Euro. Das kann man so deuten, dass dieser Immobilienwert tatsächlich, den er rausgibt, vollkommen aufgeblasen ist.
Und das ist jetzt schon wirklich ein, ja, muss man sagen, ein Stück Blendwerk. Also wir müssen uns das nochmal ganz klar vor Augen führen. Da werden unter den Signa-Firmen quasi Mietverträge abgeschlossen. Und zwar ab 2015 gibt es neue Mietverträge fürs Alsterhaus, fürs Oberpollinger und fürs KDW. Insgesamt 65 Millionen Euro Miete. KDW ja fast 40 Millionen und vorher waren es ja gerade mal 23 Millionen. So, und jetzt werden dann auch noch Staffelmieten über 35 Jahre abgeschlossen, sodass man davon ausgeht, laut den internen Zahlen, dass die Mieteinnahmen im Jahre 2049 bei 100 Millionen Euro liegen. Das sind natürlich Wahnsinnszahlen, das kannst du ja gar nicht so voraussehen. Und diese Mieteinnahmen, die treiben natürlich die Bewertung dieser Immobilien in die Höhe. Und mit diesen hochbewerteten Immobilien ist dann wiederum der Benko zu den Banken, zu den Investoren gegangen, um frisches Geld zu besorgen. Und das ist jetzt zusammengebrochen, weil klar ist, das ist es wirklich nicht wert.
Gleichzeitig treibt das natürlich auch Galeria Karstadt Kaufhof in den Ruin, weil die auf einmal doppelt so viel Miete zahlen müssen, als sie es vorher taten und ja aber nicht mehr Geld verdienen, weil sich der Markt für Warenhäuser jetzt nicht unbedingt verbessert, sondern nur noch weiter verschlechtert. Und ja, also da kann man sagen, in dem Falle zum Beispiel wurde GKK wirklich ausgenommen wie eine Weihnachtsgans, nachdem er das übernommen hat.
So, laut den internen Angaben zahlt GKK rund 200 Millionen Euro pro Jahr Miete an Signa und nach internen Einschätzungen ist das zum Beispiel auch 50 Millionen zu viel. Und nach den bisherigen Zahlungsverpflichtungen müsste Benko jetzt auch wieder Geld reinschießen bei GKK. Jetzt ist er natürlich insolvent, das heißt, er wird dieses Geld nicht reinschießen und eigentlich sitzen ja in der Führung von GKK seine Vertrauten drin. Aber die sagen sich natürlich jetzt auch, wir müssen natürlich den Warenhauskonzern jetzt retten, sodass man jetzt davon ausgeht, dass GKK bei den Mieten natürlich nicht mehr diese, ja, man muss schon so fast sagen, Wuchermieten bezahlen wird, sondern wahrscheinlich auch auf Mietzahlungen verzichten wird, weil Benko kein frisches Geld nachschießen wird. Also da kommt es dann auch zum Konflikt.
Genau, das hat Philipp aus vertrauten Kreisen gehört, dass die eben bei GKK planen, weil eben man davon ganz, ganz stark ausgeht, dass Benko jetzt diese 200 Millionen, die er denen noch quasi zugesagt hatte, nicht mehr zahlen wird. Die nächste Tranche wäre da im Februar fällig gewesen und davon geht man jetzt eben nicht aus. Und deswegen wollen sie höchstwahrscheinlich dann keine Miete mehr zahlen. Also das ist auch schon ein ganz schön ungeheuerlicher Vorgang, den man so eigentlich auch noch nicht kennt.
Ja, und natürlich auch jetzt habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, dieser Baustopp in Hamburg, der Elbtower, einer der größten Wolkenkratzer in Deutschland soll da entstehen. Und das ist jetzt eine Bauruine. Da gibt es jetzt schon seit einigen Wochen einen Baustopp, weil Signa die Rechnungen für die Bauunternehmen nicht mehr bezahlen kann.
Ja, und so kommt es jetzt dazu, ne? Das hast du gerade auch noch erwähnt, der Baustopp, die GKK-Mieten etc., dass es jetzt wirklich viele Tage von Unsicherheit sind im November. Und dann tritt er Anfang November als Vorsitzender des Beirats seiner Signa-Gruppe zurück. Also er zieht die erste Konsequenz, aber es brodelt immer noch weiter. Und Benko zieht sich immer mehr zurück. Selbst Vertraute hören nichts mehr von ihm.
Ja, offiziell. Ne? Also es gibt ja auch Stimmen, die sagen, dass er nur offiziell sich zurückzieht. Auf jeden Fall kommt es dann zur Insolvenzbekanntgabe. Es geht um fast 5 Milliarden Euro an offenen Rechnungen, die die Gläubiger von Signa fordert. Diese Bekanntgabe ist am 29.11. Es gibt jetzt das Sanierungsverfahren in Eigenverantwortung. Ein Rechtsanwalt in Österreich ist dort zum Sanierungsexperten, Insolvenzverwalter bestellt worden. Jetzt hat er, glaube ich, 90 Tage Zeit, ein Konzept, einen Sanierungsplan vorzulegen, dem die Gläubiger dann zustimmen müssten. Aber es kommen jetzt auch spannende Sachen raus, ne? Zum Beispiel diese Gläubigerliste mit insgesamt 273 Einträgen.
Ja, die ist von österreichischen Medien aufgedeckt worden. Die zeigt eben, wem er jetzt alles Geld schuldet und mit wem er aber da auch scheinbar sehr eng zusammengearbeitet hat. Ne? Du hattest am Anfang der Folge schon mal erwähnt, der ehemalige Bundeskanzler von Österreich, Alfred Gusenbauer, der hat Rechnungen an die Signa gestellt von über 8 Millionen Euro, von denen wohl auch noch einige Millionen nicht bezahlt sind. Aber spannend auch für Deutschland, denn es sind nämlich etliche Banken, unter anderem Deutsche Sparkassen und die Landesbank Hessen-Thüringen dabei mit hohen Millionendarlehen. Und es ist natürlich die Frage, ob die das jetzt jemals zurückbekommen.
Und dann natürlich auch Sebastian Kurz. Der hat ihm auch als Berater wohl Investoren vermittelt und Rechnungen gestellt über 2,4 Millionen Euro, davon aber erst 1,5 Millionen Euro bekommen. Also das ist übrigens interessant, ne? Diese Gusenbauers und Kurz und so weiter, da waren mehrere bei ihm auf der Payroll. Das waren quasi die Door-Opener. Entweder um neue Investoren ranzuholen oder um neue Kredite bei Banken zu bekommen.
Genau, und wenn die ihm dann eben da was vermittelt haben, dann haben die daran selber natürlich auch nochmal kräftig abkassiert. Und das muss man natürlich sagen, dann an diesem Ökosystem Benko haben viele andere auch mitverdient, unter anderem auch die Sanierer, die zum Beispiel jetzt auch Galeria Karstadt Kaufhof saniert haben und jetzt natürlich auch wieder der neue Anwalt, der jetzt die Signa sanieren soll in Eigenverwaltung. Und da kommen wir jetzt zu einer sehr spannenden Rolle. Und zwar ist das Arndt Geiwitz. Das ist der Insolvenzverwalter von Galeria Karstadt Kaufhof gewesen. Der hat unter anderem damals auch schon die Schlecker-Pleite gemanagt, ist eigentlich ein sehr respektierter, angesehener Insolvenzverwalter in Deutschland. Und dann gab es auf einmal eine Pressemitteilung, dass Arndt Geiwitz jetzt der neue Beiratsvorsitzende für Signa wird statt René Benko.
Also der neue starke Mann, das war eine sehr spektakuläre Geschichte vor wenigen Wochen. Und ja, Philipp ist da in die Spur gegangen, hat da recherchiert und hat dann aber was ganz anderes rausgefunden.
Arndt Geiwitz ist die Geheimwaffe von René Benko. Den setzt er immer wieder ein, wenn es irgendwo knapp wird. Bei Galeria Kaufhof hat er jetzt schon zweimal versucht, das Unternehmen zu retten und durch die Insolvenz zu führen. Man muss sagen, der Erfolg ist überschaubar. Nach der ersten Insolvenz kam die zweite Insolvenz und nach der zweiten Insolvenz ging es Galeria wieder schlecht. Also die Zahlen waren schlecht, die Liquidität war weg und die retten sich gerade übers Weihnachtsgeschäft. Die Frage ist, wie viel Schuld man da Geiwitz geben kann, ob dieses Geschäftsmodell von der Warenhauskette nicht überholt ist. Da streiten sich die Experten. Jedenfalls kommt Geiwitz immer wieder zum Zug und wird fürstlich entlohnt. Jüngst haben Recherchen von mir gezeigt, dass Geiwitz und seine Berater und seine ganze Sanierertruppe 52 Millionen Euro bekommen haben für 8 Monate Insolvenzverfahren, was eine echte Hausnummer ist. Das sind übrigens Zahlen, die da streng geheim gehalten werden. Es war echt schwierig, da ranzukommen. Die haben jetzt aber einen Wirtschaftsprüfer drin, KPMG, bei GKK, und die drängten darauf, dass man da etwas Transparenz reinbringen muss in dieses ganze Zahlenwerk, auch bei Galeria Kaufhof und was denn da so externe Berater bekommen. Das ist für uns natürlich klasse, weil wir da mal sehen, wie viel diese Leute bei Benko eigentlich verdienen. Jetzt wurde Geiwitz wieder einbestellt von René Benko, um ganz Signa zu sanieren. Aber darauf ist Benko nicht von sich gekommen, sondern wurde gedrängt von seinen Investoren. Die haben ihm einen offenen Brief geschrieben, lieber René, und der Tonfall war, so geht's nicht weiter. Jetzt muss jemand anders übernehmen, der da Strukturen reinbringt, der Transparenz reinbringt, dass wir mal die Zahlen kennenlernen und wie es wirklich ist. Gerufen wurde Arndt Geiwitz. Und die Signa hat eine Pressemitteilung rausgegeben, Arndt Geiwitz übernimmt den Beiratsvorsitz bei der Signa Holding. Das ist da sozusagen der inoffizielle Chefposten, kann man sagen. Das Problem ist nur, Recherchen von mir haben gezeigt, und das haben wir ganz hart, Arndt Geiwitz hat den Beiratsvorsitz nie übernommen. Das war eine Falschmeldung, muss man ganz klar so sagen, von der Signa Holding. Warum kam diese Falschmeldung? Das war offensichtlich eine Beruhigungspille für die Investoren von René Benko. Der wollte sie einfach ruhig stellen und da jemanden hinstellen oder so tun, als ob er jemanden hingestellt hätte, der nun die Zügel übernimmt. In Wahrheit, das sagen wirklich alle, mit denen wir bei der Signa gesprochen haben, hat Benko nicht einen Tag die Kontrolle aufgegeben.
Bei der Recherche sind natürlich zwei Punkte besonders interessant. Erstens, ja, diese Blenderei von Signa, dass sie da einfach falsche Informationen rausgegeben haben. Und natürlich dann diese unglaublich hohen Gehälter für die Sanierer.
Wir haben das im Vergleich natürlich auch mal gesetzt und es ist wohl im Vergleich, was andere sonst bekommen, insbesondere über den Zeitraum, extrem hoch. Und Philipp hat dann eben auch aus Gesprächen herausgefunden, dass Insider sagen, Geiwitz habe Benko damals in der Sanierung von Galeria Karstadt Kaufhof geschont. Also weil es gab ja damals auch, ich erinnere mich noch, ich habe da ja auch viel zu recherchiert, zu den ganzen Staatshilfen, zu Galeria damals in der Pandemie. Da gab es viele Stimmen, die gesagt haben, muss man nicht Benko mehr in die Verantwortung ziehen, in die finanzielle? Warum gibt der nicht noch mehr Geld dazu? Der hat die doch gekauft, jetzt muss der doch auch noch mehr Geld da reinstecken. Warum brauchen die immer so viel Staatshilfe? Und jetzt ist das halt eine Antwort. Man muss halt sagen, wir haben das eben über Insider gehört. Geiwitz selbst würde das natürlich dementieren.
So, was für Auswirkungen hat das Ganze jetzt? Ne? Diese Insolvenzen von Signa, da wird es ja auch bei den Tochtergesellschaften jetzt noch mehr Insolvenzen geben. Reißt das jetzt die Bankenwelt zusammen, dass die Bauwirtschaft, dazu haben wir Philipp nochmal befragt.
Wahrscheinlich, so sagen die Experten und auch die Leute, die bei der Signa sind, werden weitere Tochtergesellschaften jetzt Insolvenzen anmelden. Ich glaube nicht, dass die Insolvenz von der Signa Holding eine Kettenreaktion auslösen wird. Weder im Bankensektor, das hört man jetzt gerade von den Bankenleuten, dass die sich sehr ärgern darüber, dass sie da wahrscheinlich ziemlich hohe Kredite verlieren werden. Das wird aber keine Bankenkrise auslösen und das wird auch keine Immobilienkrise auslösen, weil Benko zwar Top-Immobilien hatte und echt viele, aber nicht wirklich systemrelevant war dafür. Und das wird schon Jobs kosten, aber man ist sich gerade auch ziemlich uneins, wie viele das sein werden. Es gibt Immobilien, die noch gebaut werden, sehr prominent der Elbtower. Da soll es aber gerade Verhandlungen geben, dass Michael Kühne diesen Elbtower womöglich ganz übernehmen soll und zu Ende baut. Ob das wirklich passiert, ist offen, aber auch da scheint es eine Perspektive zu geben. Die wirklichen Verlierer bei der Pleite sind die Gläubiger und die Leute, die René Benko Geld geliehen haben. Und man muss ehrlicherweise auch sagen, die ganzen Ex-Politiker, die sich haben von ihm einspannen lassen. Weil jetzt durch das Insolvenzverfahren fängt an Klarheit reinzukommen, das Konstrukt von René Benkos Holding.
Die große Frage für alle Deutschen natürlich auch, wie geht es jetzt mit Galeria Karstadt Kaufhof weiter? Werden die erneut in eine Insolvenz laufen? Und da sind tatsächlich Befürchtungen da, aber mich überrascht es auch nicht, weil ja, jetzt gerade ist natürlich das Weihnachtsgeschäft da und das ist gut, da können sie sich gerade einen guten Puffer erarbeiten. Die ganzen Geschäfte sind alle wieder auf, nicht wie in Corona. Aber man geht davon aus, dass es wohl nur bis circa Februar, März hält, dieser Puffer. Und dann geht die Frage nach frischem Geld wieder los. Und man muss ja vor allen Dingen auch beachten, diese ganzen Galeria Karstadt Kaufhof Häuser, da wurde jetzt in über die letzten Jahrzehnte nicht viel investiert. Da müsste man, um das wirklich noch attraktiver zu machen und neue Kunden anzulocken, wahnsinnig viel Geld investieren, auch noch ins Online-Geschäft, das sie verschlafen haben. Deswegen sagen Handelsexperten eigentlich schon seit Jahren, dass es keine große Zukunft für dieses Warenhausgeschäft gibt. Jetzt gibt es eben auch noch die Option, dass Galeria Karstadt Kaufhof verkauft werden kann. Es gibt da ja schon seit längerem Gerüchte, aber wie Philipp erfahren hat, gibt es da wohl gerade keine ernsthaften Interessenten. Man hatte gesagt, ja, dieses Büro.de wollen die wohl kaufen.
Ja, aber da glaube ich auch nicht dran. Genau. Und der Punkt ist natürlich, es sind jetzt sehr viele Retter da immer wieder aufgetaucht, die keine Retter waren. Und ich gehe ja ganz selten in diese Kaufhäuser rein und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige. Das ganze Konzept wirkt manchmal so ein bisschen altbacken und die Frage ist, ob dieses Konzept sich nicht auch überlebt hat.
Vielleicht fassen wir jetzt zum Ende hin nochmal zusammen. Was hat René Benko eigentlich falsch gemacht nach seinem ja kometenhaften Aufstieg, dass er jetzt so dramatisch absinkt? Und da haben wir natürlich auch mal Philipp gefragt. Der hat uns im Gespräch eigentlich gesagt, der größte Fehler war wahrscheinlich, dass er sein Zahlenwerk so intransparent gegenüber den Investoren dargestellt hat und dafür so viel Unsicherheit und dann auch ja, dafür gesorgt hat, dass sie sich langsam zurückziehen und ihm kein frisches Geld mehr geben.
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Die Sache mit dem Vertrauen, die spielt natürlich in solchen Geschäften eine Rolle. Wir müssen natürlich ehrlicherweise sagen, das trifft alles keine Armen. Das sind Leute, die natürlich auch über die Jahre immer wieder sehr viele Dividenden bekommen haben. Aber du weißt es ja, wie das mit den reichen Leuten ist. Wenn dann plötzlich das Geld nicht mehr kommt, dann sind sie sauer. Aber der Hauptpunkt, glaube ich, ist schon so, dass natürlich diese Kombination aus Zinsen und Immobilienpreise, wie sich das radikal verändert hat, das hat ihm im Endeffekt das Genick gebrochen und er hat dann aber auch zu spät gegengesteuert und hat stattdessen noch weitere Immobilien gekauft und dachte, ja, das muss doch immer weitergehen und hat darauf gesetzt, dass weitere Investoren einsteigen und dieses Spiel, was wirklich über Jahre perfekt funktioniert hat, das ist jetzt halt schiefgegangen.
Fragen wir uns also jetzt mal ein bisschen ketzerisch, ja? Ist René Benko ein Blender oder ein Geschäftsmann, der einfach ein bisschen Pech gehabt hat? Und das wollten wir Philipp beantworten lassen.
Also zwei Sachen. Erstens, die Falschmeldung, dass Geiwitz den Beiratsvorsitz übernommen hat, das war kein Zufall. Die haben sich versucht, irgendwann rauszureden nach 3 oder 4 Wochen, dass das ein technischer Fehler gewesen sei, nachdem wirklich alle Medien das hoch und runter zitiert hatten. Das war wirklich ein großer Aufschlag, das war auch in den Hauptnachrichtensendungen und haben es nicht richtig gestellt. Also da kann man sozusagen bewusstes Handeln von René Benko unterstellen. Das zweite ist, dass er die Hälfte vom KaDeWe-Gebäude für 300 Millionen Euro verkauft hat, obwohl die Bewertung, die offizielle, die Signa rausgibt, bei 1,5 Milliarden ist. Das macht einfach keinen Sinn. Und deswegen komme ich zu dem Schluss, dass René Benko zumindest blendet.
Also ich glaube, der Benko, natürlich hat er sich verzockt, ohne Frage, aber der wird auch wieder zurückkommen. Mal abgesehen davon, dass er sein Privatvermögen in eine Stiftung verschoben hat, da muss man sich jetzt finanziell um ihn keine Sorgen machen. Der war auf dem Papier mal Milliardär, aber der ist jetzt immer noch Millionär. Und der ist halt ein glänzender Verkäufer, der ist echt bestens vernetzt. Der ist übrigens meiner Meinung nach kein zweiter Lars Windhorst. Weil das ist
der Hertha-Investor.
Der Hertha-Investor, der Benko hat schon hart am Wind gesegelt, finde ich, in vielen Bereichen. Aber das ist nicht so ein extremer Blender, wie es der Lars Windhorst ist. Und Benko hat immerhin auch echte Werte geschaffen. Das sind ja tolle Immobilien, die es da gibt. Und seine Investoren haben auch jahrelang satte Dividenden kassiert. Und ich glaube, dass er zurückkommen wird, weil er wollte natürlich ein Imperium aufbauen. Da geht es ja auch irgendwann nicht mehr darum, ob du jetzt so und so viel Millionen hast oder so und so viel, sondern da geht es auch darum, er hat immer wieder gesagt, er will ein Familienunternehmen schaffen. Ein großes, bekanntes, bedeutendes Familienunternehmen. Und da hat er natürlich auch eine zweite Chance verdient, finde ich, wenn jetzt nicht noch irgendwelche strafrechtlichen Geschichten bei der ganzen Insolvenz hochkommen. Und da wird er, glaube ich, dran arbeiten, weil er ist ehrgeizig, er will es nochmal wissen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er es allen zeigen will, dass er jetzt hier gescheitert ist, aber nicht für immer.
Dass er es allen zeigen will, hat er ja sogar schon mit sehr jungen Jahren einmal in einer TV-Doku gesagt. Da zeigen wir euch vielleicht mal einen kurzen Ausschnitt, damit ihr ihn auch nochmal selber hört. Und weil das irgendwie so gut zu dem passt, was du gerade gesagt hast.
Und daher werden auch bei Ihnen natürlich einige Leute haben, die sich freuen würden, wenn der Unternehmer René Benko scheitert. Aber die werden sehen, dass ihnen die Freude nicht machen würde.
Also ich glaube, er wird nicht aufgeben, wie er es da im Prinzip auch schon angekündigt hat. Der wird nochmal wieder mit neuen Ideen und frischem Geld, das er irgendwo auftreiben wird und sei es sonst wo auf der Welt, zurückkommen. Aber es wird jetzt natürlich spannend, wie es vor allen Dingen auch mit Galeria Karstadt Kaufhof weitergeht für die Deutschen.
So, und jetzt kommen wir ganz zum Schluss, nachdem wir den Fall Benko abgehandelt haben, zu einem anderen Milliardär. Einige von euch haben es ja schon bemerkt, die Scoops-Folge über den Prothesen-Milliardär Hans-Georg Neder, die ist seit einigen Tagen nicht mehr abrufbar. Hintergrund ist ein Rechtsstreit mit Neder. Neder hat gegen mehrere Passagen in unserem Podcast geklagt. In erster Instanz hat ihm das Landgericht München Recht gegeben. Deswegen mussten wir die Folge vorerst offline nehmen. Wir sehen das natürlich anders und gehen jetzt in die nächste Instanz. Mal schauen, wie der Fall ausgeht. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden dazu halten.
Ihr könnt dazu auch gerne dann immer noch mal Instagram checken. Da würden wir dann auf jeden Fall auch einen kleinen Post dazu machen. Und drückt die Glocke bei Spotify und folgt uns bei Apple und Co., wo ihr uns hört. Dann werdet ihr immer gleich benachrichtigt, wenn die Folge wieder online ist und neue Folgen da sind.
Also, bis bald. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Macht und Millionen. Scoops. Eine Produktion von Business Insider.